dieses Paradigma oder Narrativ, wie man so schön sagt, dass die Deutschen so wahnsinnig hinten dran sind. Ich sehe es persönlich nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Alexander Czala, der für Fivetran das Geschäft in Deutschland und im Zentral- und Osteuropa verantwortet. Als Anbieter einer Data Engineering oder Datenintegrationsplattform reden wir natürlich genau über die Entwicklungen und Trends in diesem Segment. Mich hat interessiert, wie er die Bewegung in die Cloud sieht. Wie stark ist die wirklich? Was resultiert daraus? Höhere Anforderungen. Zum Beispiel an Datensicherheit. Wie erhöht sich die Komplexität in den Gesamtlandschaften? Oder auch Themen wie Realtime-Integration, wie stark ist eigentlich diese Bewegung dahin? Besonders spannend fand ich seine Idee des Katalogs für Data Pipelines. Also eigentlich die Frage, die wir häufig ja auch in Datenprodukten haben. Wie kann ich eigentlich für Wiederverwendung sorgen? Alexander brachte auch den interessanten Aspekt auf, dass viele Dinge in der Veränderung des Data Engineerings eigentlich auch größere Veränderungsprozesse in den Prozessen von Unternehmen bedeuten. Das heißt also, dass wir hier echte Change-Themen haben und letztendlich auch durch besseres Data Engineering oder Veränderungen im Data Engineering letztendlich auch einen Beitrag zur Datenkultur leisten können. Also ein breites Spektrum an spannenden Themen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Alexander.
Hallo Carsten, grüß dich.
Ich grüße dich auch. Schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Alexander, du hast ja täglich mit den Data Engineering Datenintegrationsherausforderungen von Unternehmen zu tun. Und deshalb dachte ich mir, das wäre doch ein tolles Thema für diese Episode des Podcasts, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Vielleicht fängst du einfach mal an, uns einen Überblick zu geben, welche Veränderungen, welche Trends, welche Herausforderungen du momentan wahrnimmst in genau diesem Bereich Data Engineering Datenintegration.
Ja, Carsten, gerne. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Wir begleiten das ja bei unseren Kunden als Anbieter de facto und sind dort aus unserer Sicht recht disruptiv unterwegs. Die Veränderungen, die wir begleiten dürfen bei den Kunden am Ende, sind im Wesentlichen die Fragestellung, wie kann man das, was die Kunden heute machen, besser machen, einfacher machen, schneller machen, mit einer höheren Automatisierung versehen und damit natürlich auch dann die Ressourcen, die man vielleicht in diesem Umfeld, wir bauen eine Data Pipeline, hat, anderswertig, höherwertiger nutzt, was dann vielen Ebenen zugutekommt. Dem einen Unternehmen ist das vielleicht eher ein Anliegen, dass die Mitarbeiter höherwertige Aufgaben, AI-Modelle etc. bauen oder auch andere Quellen anschließen können, die sie vorher nicht erschließen konnten. Und in dieser Ecke unterstützen wir halt die Unternehmen dabei und sehen eben momentan im Markt einen guten Zulauf an interessanten Projekten und Anfragen, die vielfältiger Natur sind, ja, und getrieben sind von vielfältigen Dimensionen im Markt. Das eine sind die Anzahl der Datenquellen, gerade im SaaS-Umfeld ist massiv gewachsen. Da ist jede Menge, ich sag mal, Demand oder Nachfrage halt da. Das andere sind natürlich auch das Business. Und da hat ChatGPT auch ein bisschen stark geholfen an der Stelle, Awareness überhaupt im Markt zu schaffen, was mit KI überhaupt möglich ist und wie einfach jetzt die Fragestellung von einem Prompting hingehen zu einer natürlichen Sprache. Und das sind so zwei Ecken, in denen ich sehe, dass da wahnsinnig Dynamik einfach reinkommt, wo wir unterstützen dürfen. Oftmals aber auch wirklich nur getrieben, ich sag mal schon fast langweilig, durch grundlegende Veränderungen in der IT-Architektur, Infrastruktur, Cloudifizierung, SaaSifizierung des Geschäftsmodells, um einfach das Geschäftsmodell an sich agiler zu bekommen. Ja, und in den drei Dimensionen haben wir vielfältige Themen, die wir hier sehen. Und da bewegen wir uns drin. Wir machen keine Raketenforschung. Wir stellen einfach nur die Daten einfacher, schneller, agiler, strukturierter, standardisierter zur Verfügung und ermöglichen dadurch verschiedene Mehrwerte, die den Kunden dann zugutekommen.
Das war schon mal ein super Überblick, aber da steckt natürlich jetzt sehr viel drin, was wir jetzt noch ein bisschen genauer
anschauen sollen.
Absolut, absolut, genau. Ich würde gerne mal anfangen mit dem Cloud-Thema. Das hast du ja gerade relativ stark nach vorne gestellt. Wir beobachten das als Marktforscher natürlich auch. Wir erheben ständig auch Zahlen. Also wir fragen Unternehmen, ja, wie viele Applikationen und welche Applikationen habt ihr eigentlich in der Cloud? Wie ist die Planung? Wir sehen da weiteren Fortschritt. Wir sind eindeutig hier im deutschsprachigen Raum hinten dran. Also das sieht man gerade gegenüber Nordamerika. Es ist die Menge weniger, aber es wächst natürlich auch. Da würde mich mal dein Eindruck interessieren. Also zum einen, wie stark wächst das oder wie stark ist eigentlich die Bewegung sozusagen in die Cloud? Und das zweite wäre die Frage, wir hören aber dann doch immer wieder, naja, aber ein paar Sachen on-premises werde ich nicht aufgeben. Ja, und das bleibt hier. Glaubst du, das bleibt längerfristig so? Also wird es eigentlich immer dieses, sag mal, Hybride sein, immer dieses On-Premises und Cloud zu integrieren, oder sind wir irgendwann mal voll in der Cloud?
Also erstmal muss ich die Lanze brechen für unsere deutschen und deutschsprachigen Unternehmen, also den Markt, den ich hier betreuen darf. Ich finde dieses Paradigma oder Narrativ, wie man so schön sagt, dass die Deutschen so wahnsinnig hinten dran sind. Ich sehe es persönlich nicht. Ja, vielleicht auch bedingt durch das Businessmodell, was wir selber haben, ja, und die Tech-Partner, die wir selber begleiten. Mhm. Aber der Bass, der da im Markt ist über Cloud-Technologien, Cloud-Data-Warehouse, Cloud-Data-Lakes etc., ist schon massiv und macht Spaß auch zu begleiten. Ja, und die Projekte, die da vielleicht im Kleinen beginnen, als MVP vielleicht, und dann im Großen dann irgendwo mehr und mehr Business-Kritikalität aufhört, die sind schon gigantisch und die sind auch spürbar. Aber du hast recht, denke ich auch, da gibt's immer noch so paar Barrieren, ja, organisatorischer Natur, die ein CIO hat das neulich mal so schön zusammengefasst. Irgendwann hat man halt entschieden, mal eine SAP einzuführen und das ist schon lange her und hat darum eine Organisation gebaut, die mit allem, was sie hat, auf alle möglichen Dinge schießt, um den Status quo zu behalten. Und ich denke, dass da bricht auch langsam eine neue Ära an, ja, und dass man sich zunehmend auch aus der SAP-Sicht heraus, aber auch von der SAP-Nutzersicht heraus, also Unternehmens, die SAP nutzen sich heraus, hier die Flexibilität sich wünschen. Und an diese Daten, die da liegen, eben ranzukommen, ist ein großes Thema, auch was wir überall sehen und begleiten und wo wir jetzt die ersten wirklichen, ja, Marquee-Logos, wie es so schön heißt, gewinnen konnten im Markt, weil eben dort genau dieses Ökosystem mehr Flexibilität und Agilität auch braucht und diese Daten gerade so wertvoll sind. Und dann diese Daten ranzukommen und zu verheiraten, sag ich jetzt mal, und nutzbar zu machen in einem doch agileren, schnelleren Cloud, Data Warehouse beispielsweise, um dort neue Erkenntnisse zu generieren. Das ist so die Aufgabenstellung, die dann richtig Spaß macht, zu begleiten. Die Projekte sehen wir und die kommen auch. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtig mit so einem grundsätzlichen Assessment. Wir sind so langsam und wir brauchen mehr Cloud, mehr Cloud, mehr Cloud.
Ja, also ich glaube schon, dass du so ein bisschen gebiased bist, dadurch, dass ihr nur im Cloud-Umfeld tätig seid. Das heißt, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr, aber wir sehen es auch in den Daten. Ja, also der Anteil wächst definitiv an cloud-basierten Systemen. Und auch das von dir gerade erwähnte SAP-Setting ist ja auch mit den neuen Systemen in der Cloud, mit DataSphere oder SAC. Also auch da tut sich ja einiges. Aber so wie es klingt, sagst du, es sind vor allem eben neue Ziele in der Cloud, also neue Data Lakes, neue Data Warehouse Systeme etc. Und zum Teil aber dann eben noch relativ viel auch ältere, sag ich mal in Anführungszeichen, Systeme, die on-premises sind. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wobei, euer Ehren, wir sind nicht nur Cloud unterwegs, wir sind tatsächlich voll Hybrid, wenn du so möchtest. Wir können jede Quelle, ob sie Legacy on-premise liegt oder eben Cloud SaaS liegt, komplett eben in die Destination, wie wir es sagen, befördern. Insofern ist das schon gut zusammengefasst, aber ich muss natürlich darauf hinweisen, dass wir sozusagen, unser Anspruch ist, diese zentrale Ingest-Plattform zu sein, die eben diese Last, also entlastet auf der Datenquellenseite und Effizienzen dadurch hebt, die andersweitig dann zur Verfügung stellen. Sei es durch mehr Daten allein. Also wenn man jetzt KI-Anwendungen sich anguckt und Modelle versucht zu überlegen, ich kann ein eigenes Beispiel auch bringen aus unserer Organisation. Ich glaube, das ist immer erlaubt. Ja, weil KI ist auch so kritisch geworden. Die Modelle sind so kritisch geworden, dass sie eben differenzieren auch im Wettbewerb. Und das macht eben auch so spannend einerseits, ist aber so andererseits so schwierig zu erläutern, weil man so gerne drüber sprechen möchte, aber nicht darf, weil es eben doch eine richtige Anwendung geworden ist. Das ist auch eine Wahnsinnsveränderung, glaube ich jetzt mal, aus der reinen Reporting rauszugehen, in Predictive-Sachen reinzugehen. Das ist, was es auch so spannend macht. Aber zu dem Anwendungsfall von uns, den wir es auch nutzen, wir haben unsere Journey bei der Resegmentierung unserer Kunden, auf die wir jetzt schauen, im Märkten komplett mal durch ein Machine Learning Model gejagt. Und sind bei 750 Datenquellen und Datenpunkten gestartet und haben dann eben festgestellt, und das ist eben die Flexibilität, die wir auch mitbringen, die überall sein können. Die sind in unserem CRM-System, die sind in unserem in weiteren System, die wir für die Businessplanung nutzen auch, die Consumption, was nutzt überhaupt welcher Kunde in welchen Vertical, wie schnell rampt er sozusagen die Data Pipelines. Das monitoren wir im Hintergrund und nutzen das für Entwicklung und natürlich auch Go-to-Market-Ansätze. Und sind aber bei diesen 750 Datenpunkten halt gestartet und gelandet sind wir dann bei 150. Ja, was heißt das jetzt in der Anwendung, das heißt in der Entscheidung selber, auf welche Kunden wir proaktiv uns fokussieren in unserem eigenen Go-to-Market, brauchen wir auf die Datenplattform, die wir selber nutzen, das natürlich FiveTran ist, brauchen wir eine hohe Flexibilität in der Herangehensweise, dass wir das Modell mit den Daten füttern, die wirklich relevant sind, nicht überfordern. Und das ist, glaube ich, eine allgemeine Aussage. Nicht überfordern, aber doch die relevanten Dinge hinbekommen, ja, und reinbekommen zu analytischen Zwecken. Und das muss einfach passieren. Und das ist das Schöne an so einer zentralen Ingest-Plattform, dass wir genau diese Plattform in der maximalen Flexibilität der Daten schwellen, dass der Data Engineer, Data Scientist sagen kann, ich hätte noch Interesse daran, diese Daten vielleicht zu bekommen aus Workday oder aus dem SAP oder so. Und er fängt an, diese Daten dann eben zu modellieren. Wir sorgen für die Datenbewegung dahinter und dann kann er es zur Weiterverarbeitung nutzen. Und wenn nicht, wenn es keine Aussage ist, eliminiert er diese Strecke sozusagen und sucht sich den nächsten Datenpunkt und bis das Modell eine hohe Aussagekraft hat. Und genau das haben wir jetzt gemacht und das ist, glaube ich, auch der Vorteil, den die Unternehmen jetzt zunehmend sehen wollen. Weil wenn ich das jetzt übersetze in eine, ich sag mal, alte Zeit, klassische Vorgehensweise, sind das Monate, die teilweise gebraucht werden, um Daten bereitzustellen. Und diese Zeit bedeutet natürlich auch Verzug im Go-to-Market an sich von dem Unternehmen und frustriert die Anwender und das können wir halt abkürzen.
Ja. Wenn ihr da so gute Daten habt zu den Kunden, könntest du nochmal schätzen, bei wie viel Unternehmen Multicloud Realität ist? Weil das auch so ein spannendes Thema ist. Viele sagen ja, wir haben eine Cloud-Strategie, aber wir wollen kein Login haben. Einfach so aus deiner Erfahrung oder den Daten, die ihr habt, wie viel machen das wirklich schon?
Also Multicloud heißt ja mehrere Hyperscaler. Tue ich mich mit schwer, aber ich würde mal sagen, 70%, 80%, jede Zahl kann richtig oder falsch sein. Also wir begegnen keinen mehr, der sozusagen keinen im Einsatz hat. Und wir fragen jetzt auch nicht immer automatisch, hey, wie viel hast du noch mehr da? Da muss man auch fragen, ist das jetzt, was heißt im Einsatz als Marketplace oder als tatsächlich als Plattform? Also ich denke, die Durchdringung ist auf jeden Fall gigantisch hoch und stützt genau meine Aussage von vorher auch, wo ich sage, dass die Unternehmen doch eigentlich weiter sind, als wir gemeinhin vermuten würden. Klar, wenn ich in den wirklich klassischen Mittelstand reingehe und wirklich in kleinere Unternehmen reingehe und mal die Startups außen vor nehme, mit denen wir so gesehen auch groß geworden sind, ändert sich das Bild vielleicht. Aber ich glaube, jeder beschäftigt sich damit, weil es einfach so auch brutal viel Sinn ergibt. Ja, also es ist einfach eine Skalierung, eine Consumption-Based Model, das sind alles Standards geworden, ja. Gerade wenn ich im Hinblick MVP und exploratives Umgehen mit der KI und mit der AI sozusagen dann denke, dann macht das alles auch so wunderbar Sinn, ja, dass man diese Modelle hat, diese Deployment-Formen hat, die Möglichkeit hat, die Modelle als MVP zu entwickeln und dann im größeren Maßstab in die Skalierung zu bekommen. Und wenn es dann Auflagen gibt, Governance-Auflagen gibt, die dann zu überführen in vielleicht doch hier eine On-Premise-Architektur, sofern es denn unbedingt erforderlich ist, dann ja, kann man das auch begleiten. Ja. Und ich glaube, da liegt die, ich wollte schon sagen, Schönheit in den Projekten auch teilweise drin, die Unternehmen das jetzt auch heute so einfach können. Ja, was natürlich auch wiederum enormen Druck auf die IT-Abteilung ausübt, das auch so zu supporten und die Governance-Seite zu stehen, umso größer, desto träger vielleicht auch noch, bedingt durch die Prozesse dahinter. Was im Übrigen auch ein interessanter Punkt sein kann. Ein interessantes Beispiel ist das Healthcare-Unternehmen, was wir hier begleiten dürfen, was sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Prozesse in Data Pipeline zu optimieren. Warum? Weil jede neue Data Pipeline ist de facto ein Change-Prozess bei denen im Haus, was die komplette Prozesskette durchlaufen muss. Jeder muss auf den Knopf drücken, jeder muss es genehmigen und das dauert, dann ist er nicht da, dann verzögert das etc. etc. pp. Was wir tun können, ist sozusagen ein Pre-Approved Data Pipelines anbieten zu können, eine Art Data-Katalog für Data Pipelines, wenn du so möchtest, die dann pre-approved und damit wesentlich schneller die Daten dem Anwender, Data Scientist beispielsweise zur Verfügung gestellt werden können. Und das sind natürlich neue Prozessketten im Unternehmen, die unglaublich dabei helfen, Speed auf die Straße zu bekommen und tatsächlich die Daten schneller zur Verfügung zu stellen.
Ja, aber das finde ich jetzt super spannend. Wir machen gerade bei BARK hier relativ viele Projekte und Themen rund um Data Mesh und Data Products, weil es ja essentieller Bestandteil ist. Und ein wesentlicher Teil von Datenprodukten wiederum ist ja zu sagen, wir wollen das modularisieren, um die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen, dass ich eben nicht bei jedem Datenprodukt, was ich baue, quasi wieder von vorne anzufangen. Und die Wiederverwendung von Data Pipelines ist natürlich da ganz, ganz zentral. Und insofern fand ich es jetzt super spannend zu hören, diese Idee eines Katalogs für Data Pipelines, wo ich mir vorstellen kann, das hilft wirklich, aber hat offensichtlich auch größere Konsequenzen. Also in der Deutlichkeit habe ich das bisher noch nicht gehört, dass du gesagt hast, jede Data Pipeline ist ein Change-Prozess. Kannst du das noch mal ein bisschen weiter ausführen? Also was ist da die Veränderung?
Naja, der Prozess, an die Daten ranzukommen, man hat den Data Owner. Klassischerweise, wenn ich Data Mesh Architekturen denke, gibt es den Data Owner, der muss dann zustimmen, dann müssen die Daten eben entsprechend der Data Privacy, Data Security, Data Governance sichergestellt werden. Das sind ja alles komplexere Strukturen, die hier wirken müssen und entsprechend auch im Prozess abgebildet sein müssen. Und wenn wir jetzt an unsere Data Pipelines und unseren Anspruch, dieses zentrale Data Ingest Plattform zu sein, denken, dann ist das genau, was wir tun. Das heißt, es gibt nur noch einen Punkt. Auf diesen einen Punkt wird alles hinterlegt. Wir stellen sicher, dass diese Daten Role-Based Access-like vernünftig zur Verfügung gestellt werden können. Und das ist früher vielleicht eher in einem Change-Prozess gehandhabt worden. Und hier können wir diesen Prozess, ich sag mal, abkürzen. Einmal genehmigt bekommen und dann über diesen Pre-Approved-Prozess de facto nicht mehr als Change-Prozess durchlaufen kann, sondern als Pull-Request laufen lassen.
Ja, das heißt also, wenn man jetzt über das ganze Thema Data Engineering, Datenintegration, Datenprodukte nachdenkt, lohnt es sich auch nochmal zu schauen, wo ich wirklich an Prozessen hier auch was ändern kann, wo ich vielleicht eben da eine Vereinfachung, Beschleunigung hinbekommen kann.
Und das sehen wir immer wieder. Es ist nicht die Technologie, es sind immer die Prozesse und die dahinterliegenden Menschen und Interessen und natürlich auch Anfordernisse, die Unternehmen in eine gewisse Enge treiben und auch treiben müssen. Das finde ich auch gut so. Aber wir müssen eben auch helfen, dass sie neue Wege verstehen, ja, und überhaupt kennen, ja, und sagen, hey, das macht durchaus Sinn, dass ich mich hiermit mal auseinandersetze und mal überprüfe in Form eines kleinen MVPs beispielsweise, ist das auch etwas für mich? Und es ist umso wichtiger, wir begleiten zum Beispiel auch wieder ein Pharmaunternehmen, was aber nichts heißt, dass wir auf diese Branche jetzt besonders uns fokussieren, aber wir haben jetzt zwei interessante Projekte hier, glaube ich, gewinnen können. Das andere Unternehmen akquiriert tatsächlich Produktionsanlagen, ja, die im Healthcare-Bereich zur Verfügung gestellt werden. Dahinter liegen SAP-Systeme und diese Akquisition bedingt natürlich immer, ich möchte einen zentralen Punkt haben, wo die Daten zur Verfügung gestellt werden, um Supply Chain zu optimieren in diesem Kontext. Und umso schneller ich in der Lage bin, mit einem Standardprozess das bestehende System nicht großartig anzufassen und zu stören vor allem auch, und das können wir eben auch sicherstellen, aber umso schneller ich in der Lage bin, diese Daten zu bekommen, umso schneller kann ich auch die Optimierung starten, umso schneller rechnet sich der Business Case für diese Akquisition. Und ich habe vor allem absoluten Standard in meinem Unternehmen, auch wenn das dahinterliegende, sozusagen die vielen kleinen SAP-Systeme, halt ihre eigenen Sachen machen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich entbinde die Unternehmen davon, sich um jedes kleine Detail sofort kümmern zu müssen, aber ich komme an die Daten ran. Das ist das Entscheidende bei uns. Ja, und für diesen Kunden auch gewesen und macht auch Spaß, den zu begleiten. Und ja, und mal gucken, was wir in einem Jahr, zwei Jahren dann berichten können aus den tatsächlichen Erfolgen dahinter.
Ja, ja. Lass mal ein anderes Thema beleuchten, und zwar Security, Sicherheit. Das ist ja für viele, wenn sie Daten bewegen in die Cloud, in der Cloud, ja, ein hochsensibles Thema. Wie siehst du das? Ja, wie stark beeinflusst das jetzt auch Entscheidungen rund um Cloud-Systeme allgemein, aber gerade Data Engineering im Cloud-Kontext? Und was, vielleicht hast du auch Empfehlungen, was sollte ich denn tun? Worauf sollte ich denn achten im Sinne von Verschlüsselung oder ähnlichen Dingen?
Ist natürlich eine sehr stark von meiner eigenen Firma beeinflussten Meinung. Generell ist, wir müssen sicherstellen, dass wenn Data in Motion, sozusagen die Bewegung der Daten von einer Quelle auf eine Destination, sei es in der Cloud oder auch on-premise, wenn das stattfindet, muss es encrypted sein. Meine persönliche Meinung ist, und das in jedem Kundendialog spreche ich oft darüber, ich weiß nicht, ob Herr Meier, Baujahr 72, viel Erfahrung, keine Frage, ob er nur der Spezialist ist, sicherzustellen, dass diese Daten voll encrypted und voll secure in die Destination of Choice gehen. Ich weiß nur, dass auf unserer Seite 320 Data Engineers sitzen, die genau diese Aufgabe haben und das auch 24x7 tun und viele schon gesehen haben und bisher noch kein Breach stattgefunden hat. Und so würde ich es auch positionieren. Ja, also Data in Motion ist angreifbarer, weil du wie du richtig sagst, es findet eine Bewegung vielleicht aus einer Cloud-Quelle über einen Cloud-Kanal in eine Cloud-Destination statt. Darauf muss man halt achten, dass diese Strecken komplett abgesichert und komplett schlüsselt eben tatsächlich unangreifbar und unbewegt werden.
Lass uns zum Abschluss nochmal auf das Thema künstliche Intelligenz kommen. Du hast es ja am Anfang kurz erwähnt, aber das ist natürlich gerade für viele ein sehr, sehr spannendes Thema, was sich da tut. Und jetzt würde mich ganz konkret hier im Bereich Data Engineering interessieren. Wo wird denn jetzt, vielleicht heute schon, oder was ist in Entwicklung, wo wird ein Entwickler jetzt hier unterstützt? Also wo kann er effizienter werden? Wo macht vielleicht jetzt ein Werkzeug im Sinne eines Co-Piloten gewisse Vorschläge oder wo gibt es mehr Informationen, dass ich nicht mehr irgendwas nachschlagen muss, sondern eben vielleicht direkt unterstützt werde? Also vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, was jetzt sich da ganz konkret tut, wo Entwickler jetzt vielleicht besser unterstützt werden.
Ja, wie wir gerade auch besprochen haben, Datensicherheit, Datenschutz, kann er einen Knopf dran machen, ist erledigt, ist schon mal ein Riesenthema. Damit wird er natürlich entlastet, Punkt 1. Punkt 2 ist Anforderungen an aus meiner Sicht immer mehr Echtzeit-Datenströme, die natürlich ganz andere Skalierungen beinhalten müssen. Eben Streaming, Echtzeit hat eine gewisse Dynamik, die sich natürlich auch der Entwicklung dann niederschlägt. Das ist auch ein Punkt, in dem wir die Quellen ermöglichen, die Strecken ermöglichen, die Innovation an der Stelle eben auch, die überall stattfindet, sowohl Datenquelle als auch Datensenke, muss er ja nicht mehr in einzelner Form dann verwalten, sondern er kümmert sich wirklich nur noch um die Strecken an sich und das auf einem hohen standardisierten Grade. Ja, dass er jede Quelle im Grunde genommen von unseren 510 Konnektoren, wo wir gerade stehen, gleich ansprechen, gleich in das Schema einbauen kann, gleich verarbeiten kann und gleich nutzbar bekommt. Das ist ein Riesenvorteil. Und damit natürlich auch irgendwo die Möglichkeit bekommt, diese Modelle ständig zu verbessern und ständig mit neuen Datenquellen auch überhaupt anreichern zu können und dadurch hoffentlich neue Erkenntnisse und neue Innovationen für seine eigentliche Aufgabe, die Business, zur Verfügung stellen kann. Ich würde es auf diese drei Punkte im Wesentlichen reduzieren und eben auch dann die Hauptveränderung ist, glaube ich, wenn ich vor 5 Jahren Data Engineer gefragt hätte, warum tust du das, dann hätte er vielleicht nicht unbedingt immer eine passende Business-Antwort gehabt. Mittlerweile wissen die aber schon sehr genau, also ohne irgendjemand zu nahe treten zu wollen, ja, wissen die sehr genau, warum sie das tun, mit welchem Mehrwert fürs Business sie das tun müssten und sollten und umsetzen möchten. Und das hat sich auch schon mal ein bisschen geändert, dass sie eben schon auch dann den Business Angebote machen können, weil sie es plötzlich können und nicht nur abarbeiten. Das ist vielleicht so eine kleine Mindset-Veränderung, die da auch stattfindet. Und die wollen das ja auch. Das ist ja der nächste Punkt auch. Also beim Event war ein Head of Data mit seinem Data Engineer und hat dann so salopp gefragt, was macht ihr überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, habe mich zum Data Engineer gewendet und habe gesagt, was machen Sie den ganzen Tag? Ja, Data Pipelines, Data Cleaning und so weiter und so fort. Was würden Sie ganz gerne machen? Ja, mehr KI-Themen. Und da habe ich mich wieder zu dem Head of Data dann gewendet und habe gesagt, und genau das machen wir. Ja, also das ist sozusagen für das Unternehmen wertvoll. Es ist für den einzelnen Mitarbeiter wertvoll. Es dient auch, wenn man so möchte, dem Employee Branding, sagt man ja so schön, ja, dass der sich besser damit identifiziert, was er überhaupt macht, weil er das Business versteht, aber auch, weil er höherwertigere Dinge macht. Also da zahlt es überall noch mit ein. Und das macht den Markt auch und unsere Plattform vielleicht auch so interessant für die anderen.
Aber es ist doch eine super Nachricht, oder? Dass Data Engineers tatsächlich jetzt eine Antwort geben können auf die Frage, wo ist die Sinnhaftigkeit? Weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Dass sie eben näher am Prozess sind, näher am Geschäft sind, den Wertbeitrag da auch zeigen können. Und wir wollen ja auch weg von dieser super starren Trennung nach dem Motto, hier, ich werfe dir ein paar Anforderungen über den Zaun, du machst das irgendwie, weiß gar nicht warum. Und dann, wenn die 100% abgearbeitet sind, dann war das ein Erfolg. Wir wissen alle, dass das so heute nicht mehr funktioniert. Ja? Weil keiner kann seine Anforderungen richtig darstellen. Und die verändern sich dann auch noch ständig und schnell. Also insofern muss ich da ja quasi auch mitdenken können und letztendlich da sehr agil und adaptiv tätig sein.
Ja, absolut.
Also insofern finde ich das ein gutes Zeichen.
In Summe steigern wir dadurch die Qualität der Arbeitsumgebung des Data Engineers, aber auch natürlich die Qualität am Ende von dem KI-Modell selber, indem wir diese Angebote von diesen verschiedenen Datenquellen der KI eben geben können. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt, den wir manchmal auch unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber es ist natürlich auch dann gut, wenn man ein Modell hat, was tatsächlich die Realität nicht nur abbildet, sondern vielleicht auch prognostiziert, da wollen wir hin.
Absolut. Siehst du auch vermehrt Data Teams und damit auch Data Engineers in Fachbereichen? Das ist ja auch so, was vom Data Mesh aus propagiert wird, was ja auch so dem längeren Trend der Dezentralisierung irgendwo gerecht werden würde. Aber man sieht halt immer so die Leuchtturmbeispiele, ja, die man so natürlich kennt, die auch häufig schon in meinem Podcast waren. Aber mich interessiert so ein bisschen die Breite. Du siehst ja sehr, sehr viele Unternehmen. Ist es doch typischerweise eigentlich noch im großen Stil Data Engineers in IT irgendwo zentral oder siehst du auch immer mehr, die irgendwo dezentral sitzen?
Ich sehe es mehr als eigene Aufgabe, die versucht wird, von Unternehmen tatsächlich mit einem enormen Fokus abzuarbeiten. Und das macht mir Freude. Ja, das ist eben, früher waren sozusagen Daten unter der IT, ja, aber die IT war zuerst. Jetzt dreht sich's eigentlich um. Also jetzt kommen wir die Daten zuerst und die der hinterliegende Infrastruktur ist eigentlich Schmuck am Nachthemd. Also das ist so ein Hygienefaktor, muss halt da sein. Und ich glaube, das hat sich enorm gewandelt. Damit ist der Stellenwert, glaube ich, der Mitarbeiter in diesem konkreten Datenumfeld enorm gewachsen, weil darum geht's. Deswegen machen wir das alles. Ja, und wenn ich umgucke in deiner Welt, das sind ja alles nur noch Daten. Ja, also meine Kinder sind nur noch mit Daten unterwegs, ja, in irgendeiner Form. Und ich glaube, das wertet natürlich den Mitarbeiter auf, schafft ein Bewusstsein, ja, was eben dann auch wichtig ist für das Unternehmen und bekommt natürlich dann eine Eigendynamik. Und die Menschen dahinter, ja, die sind natürlich, also da gibt's fast keine Trennung mehr. Also wenn wir mit denen, der eine oder andere habe ich ja gesehen, ist auch in dem Podcast, mit dem wir ja so sprechen, ja. Und die sind als Hybride unterwegs, ja, als Vermittler zwischen den Welten. Ja, und haben natürlich immer noch ein bisschen den nerdigen Hintergrund, in Anführungsstrichen, ohne wiederum niemandem zu nahe zu treten, aber das macht auch Spaß, ja, weil sie merken, dass die anderen, die sich vorher eigentlich nicht wirklich darum gekümmert haben, jetzt auch plötzlich aware werden, ob der Wichtigkeit dieses Themas. Und das ist, denke ich mal, hilfreich für die Unternehmen, die handelnden Personen, der jetzt einzeln macht, dass er eine Wertschätzung bekommt. Ja, nicht nur so in Anführungsstrichen lapidares Reporting, sondern predictive plötzlich die Supply Chain optimiert und sagt, ja, das war ich und sich auf die Brust schlagen kann.
Die spür- und hörbare Freude, deine Freude an der Beobachtung dieser Entwicklung, finde ich, ist ein tolles Ende dieses Podcasts. Denn was du beschrieben hast, ist ja, dass sich die Datenkultur in Unternehmen verbessert. Und das ist ja genau Ziel und Zweck dieses Podcasts, da einen Beitrag zu leisten. Insofern, Alexander, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick, Überblick. Was tut sich im Data Engineering? Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Deshalb sage ich für heute nur bis bald.
Danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Carsten. Thank you.